Carsten Tesch, guten Morgen. Wir lesen Stefan Heims Autobiografie Nachruf in dieser Woche, wo er ja 100. Geburtstag hat. Auszüge aus Nachruf, die Stefan Heim 1988 selbst gelesen hat. Und sein Kollege, der Dichter Günther Kunert, hat ihm mal so erklärt, Stefan Heims Ehrgeiz bestand darin, in der Gesellschaft zu wirken. Er glaubte inbrünstig an das Wort und an dessen unbezweifelbare Bedeutung. Kunert war ja Ende der 70er auch ausgereist im Zusammenhang mit der Biermann-Ausbürgerung. Stefan Heim war in der DDR geblieben. Wie er die Zeit erlebt hat, als Wolf Biermann nach seinem Konzert 1976 in Köln nicht wieder einreisen durfte, wegen, Zitat, grober Verletzung der staatsbürgerschaftlichen Pflichten, das hören wir nun von Stefan Heim selbst.
Die Anfänge der Affäre Biermann, die im November 1976 ausbrach, gehen um Jahre zurück, wenn man will, in die Kindheit des Mannes, der den Vater im Konzentrationslager verlor und dafür die Partei zum Vater nahm, mit den üblichen Vater-Sohn-Konflikten. Denn welcher Vater enttäuscht seine Söhne nicht? Und es wäre auch alles im Sande verlaufen, all der Schaum und die Spritzer, hätte der Bursche nicht eine so große Begabung besessen für Worte, die das Gekröse der Macht bloßlegen, und für Töne, die zum Widerstand reizen. Und wäre nicht der zweite Ersatzvater gewesen, eben jener Habemann, der, geächtet und beschränkt auf seine Grünheider Datsche, seinen Einfluss besonders auf junge Menschen auf dem Umweg über die Lieder des Wolf Biermann wiederzugewinnen, trachtete. S.H., der nach der Veröffentlichung des König-David-Berichts sich wenigstens so weit wieder im gemeinsamen Stall glaubte, um mit im DDR-Mist scharen zu dürfen, hatte sich für Biermann verwendet. Einst im Gespräch mit Hoffmann, dem Kulturminister, sagte er diesem, die biermannsche Kritik so beißend hätte doch auch ihr Positives, und ob es nicht an der Zeit wäre, den ungebärdigen, ewigen Jüngling, nun an die 40 schon, zu integrieren. Und der Minister hatte die schwere Braue gesenkt und gesagt, man werde es versuchen. Aber nie wurde der Versuch unternommen, im Gegenteil. Die Sammlung Texte zu seinen Liedern, die Biermann vorlegte, wurde mit harten Worten abgelehnt, und sogar das Gedicht vom Kameramann, das er für eine Chile-Anthologie geschrieben, von dem Kameramann, der beim Putsch der Militärs seine TV-Kamera auf den Feind hielt, bis dessen Kugel ihn in die Brust traf, sogar dieses Gedicht wurde zurückgewiesen, worauf Christa Wolf die Jury verließ, die für den Band zuständig war. Beim Jugendfestival sang Biermann auf dem Alexanderplatz drei Lieder und ohne Gitarre, eine Zufallsbegegnung. Man hatte ihn erkannt, sonst sang er nur in seiner Wohnung in der Chausseestraße. Was Wunder, dass er in seine neue Platte den bösen Vers gegen den Bezirkschef von Halle aufnahm. Sindermann, du blinder Mann. Und das Spottlied über die Stasi, die sein Eckermann sei, sein Getreuer. Und dies und jenes noch, das die Oberen kratzte. Und dass er gemeinsam mit Habermann dem Hamburger Stern ein Interview gab, eitel und dreist und voller Indiskretionen. Und nun die Einladung an ihn, mit großem Aplomb verkündet, zu einem Konzert im Westen in Köln. Und der Regierungsbescheid, bitte Herr Biermann, Sie können reisen. Der Gedanke liegt nahe, dass da eine Regie führte, Zug um Zug die Reaktion eines jeden Beteiligten vorausberechnend. Und wenn man in Betracht zieht, dass der Beschluss zur Ausbürgerung Biermanns doch kaum in der kurzen Frist zwischen dem Ende des Kölner Konzerts und der amtlichen Verlautbarung entstanden sein konnte, verstärkt sich der Verdacht. Tatsächlich, so hört man später, gab es eine Auseinandersetzung auf höchster Ebene. Die einen plädierten dafür, den frechen Sänger einzulochen, die anderen ihn abzuschieben. Und Biermann spielte ihnen in die Hände. Wie sollte er auch anders nach der langen Isolierung? Man muss sich das vorstellen. Der Riesensaal in Köln, die Scheinwerfer, die Menschen, 7000. Und der Applaus, die Zurufe. Und im Mittelpunkt er, endlich hervorgetreten aus seinem Zimmer in dem Haus Ecke Hannoversche und Chausseestraße. Natürlich gab es da kein Halten, und er schleuderte heraus, was in ihm steckte an Ressentiments. Dennoch ist es zweifelhaft, dass ein DDR-Machiavelli das Ganze geplant, etwa um die Existenz einer organisierten, von Schriftstellern geführten Opposition nachzuweisen, die man nun schleunigst mit den vom Genossen Stalin erprobten Mitteln ausrotten müsse. Gegen diese Hypothese spricht die Fassungslosigkeit, ja Hysterie, der Parteiführung unmittelbar nach der Erklärung des Bäckerdutzens von Schriftstellern, man möge den Beschluss, Biermann auszubürgern, doch noch einmal überdenken. In Wirklichkeit ging es wohl zu, wie es immer in der Geschichte zugeht. Alle handeln nach Zwängen, die sich einer aus dem anderen ergeben, und die Vernunft zieht den Kürzeren. S.H. erfährt von dem großen Ereignis durch einen Anruf von Ellen Lenz, der Westberliner Korrespondentin der New York Times. Was er denn davon halte, will sie wissen. Kein Kommentar. Dann meldet sich Havemann in höchster Erregung und ordnet an, was er, S.H., jetzt zu unternehmen habe und mit wem. Die Situation dränge. Sein Telefon, erwähnt S.H., werde wahrscheinlich abgehört, Havemann sicher. Umso besser, triumphiert Havemann, auch das Telefon sei eine Öffentlichkeit. Er, sagt S.H., werde tun, was er für richtig erachte, und danke für die Ratschläge. Havemann tut ihm leid. Was ist der auf einmal ohne Biermann? Dann ruft er bei Hermlin an, vielleicht sollten sie beide, meint er, die Lage, die jetzt entstanden, gemeinsam beraten. Hermlin scheint die Lage mit Ruhe zu betrachten. Er schlägt den kommenden Sonntag vor, zum Kaffee. Das wäre, rechnet S.H. aus, in 5 Tagen. Gewiss, Hermlin ist kein Freund von Biermann. Er, der Biermanns Talent als erster entdeckte, hat wenig Dank dafür von dem Jungen geerntet und viel Spott. Trotzdem sollte man bis Sonntag zögern, und übermorgen muss er selber in West-Berlin auftreten für die Handpresse des Wolfgang Jörg, Märchen lesen. Kann man, soll man das noch? Er setzt sich hin und wirft eine Erklärung, eine persönliche, wenige Sätze nur. Ich protestiere. Ein Anruf, diesmal vom Westdeutschen Rundfunk. Ob ihn, S.H., die Maßnahme der Regierung überrascht habe? Ja, er sei davon überrascht worden. Und seine Stellungnahme? Kein Kommentar. Gleich danach wieder das Telefon. Hermlin. Sonntag sei doch vielleicht zu spät, ob er morgen zu ihm kommen könne um 11 Uhr. Also dann bis morgen. Am Fernsehschirm abends. Böll. Böll sieht schlechter aus als vor 6 Wochen in der Eifel. Das Gesicht schmaler und blasser, die Augen übergroß. Was denn die Reaktion der DDR-Autoren wohl sein werde, fragt ihn der Interviewer. Man habe bei SH angerufen und bei Günter Kunert, beide hätten geäußert, sie seien überrascht, sonst kein Kommentar. Er hoffe, sagt Böll, es werde nicht nur bei der Überraschung bleiben. Und erwähnt beiläufig die westdeutschen Verlage, die angesichts der Situation sich ihr Verhalten gegenüber den DDR-Schriftstellern sehr überlegen könnten. S.H. wird unwohl. Der kluge Böll, kann er sich nicht denken, wie das benutzt werden wird hier im Osten, wenn wirklich ein paar Kollegen ihre Stimme erheben sollten, morgen oder übermorgen? Seht, wird es heißen, wegen ihrer Westtankämen krähen sie, die Klassenverräter. Andern Tags bei Hermlin in dem Haus mit dem verwilderten Garten. Hermlin selber, das eisengraue Haar korrekt gescheitelt wie stets, doch die Züge ernster noch als sonst und geprägt von Entschlossenheit. Anwesend bereits Kunert und Volker Braun, danach trifft einen die Sarah Kirsch, dann Christa Wolf mit ihrem Manne Gerhard und Erich Arendt. Heiner Müller wird für später erwartet und Rolf Schneider kommt zufällig, sagt er. Jurek Becker, der gleichfalls geladen ist, in jener beiden Studenten, man solle ihn anrufen, ihm mitteilen, was man beschloss. Und Franz Fühmann hat Hermlin ermächtigt, in seinem Namen zu handeln. Hermlin verliest den Entwurf einer in Form einer Petition gefassten gemeinsamen Erklärung. Der Wortlaut ist erkennbar Hermlinsch. Nur Hermlin würde mit einem Zitat aus dem 18. Primär des Karl Marx beginnen und daraufhin feststellen, dass der sozialistische Staat auch die Unbequemlichkeiten eines unbequemen Dichters gelassen nachdenkend zu ertragen imstande sein müsse. Und wie elegant er sich und die Unterzeichner des Dokuments distanziert von etwaigen Versuchen, die Vorgänge um Biermann gegen die DDR zu missbrauchen, und manches von Biermann missbilligt, um zugleich dessen Verhalten in Köln zu verteidigen und am Ende sehr beherrscht gegen die Ausbürgerung zu protestieren und deren Rücknahme zu erbitten. Der Text wird kaum diskutiert, nur die Art und Weise seiner Verbreitung. Exklusiv für die Medien der DDR? Nie würden die eine solche Entschließung veröffentlichen. Aber man muss ihnen die Chance geben, das Jus primae noctis sozusagen, Also entscheidet man, Hermlin von Rolf Schneider chauffiert, wird ein Exemplar, das auch für ADN bestimmt, dem Neuen Deutschland überreichen, ein zweites der Agence France-Presse, dieses mit der Maßgabe, es nicht vor 5 Uhr nachmittags auszusenden. Ein drittes wird SH zu Reuters bringen, der englischen Agentur. Die Westdeutschen spart man aus. SH beteiligt sich kaum an dieser Debatte, die unterschwellig die Ängste der im Raum Versammelten zeigt. Ahnen sie doch oder wissen es vielleicht gar, dass sie drauf und dran sind, die Sünde aller Sünden zu begehen, den Auftritt als Gruppe, als politische, gegen die Herrschaft der Partei. Und nur weil sie, wie Hermlin es formulierte, sich des Morgens ins Gesicht sehen möchten im Rasierspiegel. SH jedenfalls weiß um die Größe der Sünde. Und er macht sich Sorgen nicht so sehr um sich selber als um die anderen, die Mitglieder sind in der Partei und die man viel härter hernehmen wird als ihn, der nie die Disziplin dieser Partei zu halten geschworen. Die aber fühlen sich gestärkt, nachdem auch Fritz Krämer, der Schöpfer des Buchenwald-Denkmals, der um die Ecke wohnt und zu dem man die Resolution hinübergeschickt, seine Unterschrift hinzugefügt, mit der Maßgabe, man solle die Regierung doch lieber nicht bitten, ihren Entschluss zurückzunehmen, sondern nur ihn zu überdenken. Wie es dann auch in der endgültigen Fassung zu lesen steht, die um 5 Uhr nachmittags über die Ticker von Reuters und des französischen Pressedienst AFP in die Welt hinausgeht. Im DDR-Pressedienst ADN wie im Neuen Deutschland, das die Erklärung schon um 1 Uhr erhielt, hat, wie es scheint, kein Verantwortlicher Kenntnis davon genommen. Und nun geht das, wie es so schön heißt, seinen sozialistischen Gang. Die Abendnachrichten im Westen sind voll davon, die Unterzeichner der Petition, die im Grunde nichts wollten, als ihr Gesicht zu wahren, werden über Nacht zu Leitfiguren einer sich anbahnenden Bewegung. Leute fragen an, was können wir tun, wildfremde Menschen kommen und wollen mit unterzeichnen und sind konsterniert, wenn man ihnen abrät. SHs mahnendes Bonmot, das Ausbürgern könnte sich einbürgern, macht die Runde. Befragt von beiden westlichen Fernsehanstalten, ARD wie ZDF, warum er seine Lesung in West-Berlin abgesagt, erwidert er von der Kamera, solange die Frage nicht geklärt ist, ob die Wiedereinreisevisa der Deutschen Demokratischen Republik auch für Dichter und Schriftsteller Gültigkeit haben, ziehe ich es vor, innerhalb der Grenzen unseres Landes zu bleiben. Und um abzuwiegeln und denen oben ein goldenes Brückchen zu bauen, setzt er hinzu, ich glaube nicht, dass irgendein Mensch in unserer Republik eine Zurücknahme der Ausbürgerung Biermanns als ein Zeichen der Schwäche seitens der Regierung auslegen würde. Im Gegenteil. Ich glaube, man würde das verstehen als ein Zeichen einer großen inneren Kraft und von menschlicher Weisheit und von Güte, was schließlich alles Dinge sind, die wir in dieser harten Zeit sehr notwendig brauchen. Aber die oben halten zurzeit nichts von Güte. Sie wissen plötzlich nicht mehr, auf wen noch Verlass ist. Sie sehen die Anfänge eines Flächenbrands, den es einzudämmen gilt, mit allen Mitteln der Überredung bis hin zur Drohung. Und wo das nichts fruchtet, dann eben administrativ. Die zentrale Frage ist schon nicht mehr Biermann, der dient nur noch als Popanz. So einer wie der uns vom Westen her verlästert, unsere Mühen, unsere Errungenschaften. Der wirkliche Feind sind die, die sich hier mit ihm solidarisieren. Der große Fritz Krämer kippt als erster, er, der die Regierung nur bat, zu überdenken. Man habe ihn überfahren, gibt er zu Protokoll und er widerrufe. Volker Braun widerruft, dann widerruft er den Widerruf. Und die Welle rollt. Auf einen Schlag sind Fernsehen, Funk und Presse der DDR voller Erklärungen. Erklärungen gegen eine Erklärung, die nie gedruckt wurde in der Republik oder an einem ihrer Sender verlesen. Da sind die Namhaften. Die Segers, Kant, Otto Gutsche und die anderen, deren Talent immer im Schatten blieb und die nun hoffen, wohlwollend vermerkt zu werden. Und die Betriebe, das Proletariat, das, wie auf Bestellung, seine Stimme erhebt gegen die Herren und Damen Künstler, die stets nur auf dem Rücken der Arbeiterklasse gelebt. In einem Hotel in Rostock wird ein Regisseur der Filmgesellschaft DEFA, ein Mensch ohne jeden Harm, verprügelt. Wohl stellt die Polizei den Schläger fest, doch wird dem Opfer dringend geraten, von einer Strafverfolgung abzusehen. Lange, so hört man von mehreren Seiten, werden wir euch nicht mehr schützen können. Einer, von dem die düstere Warnung kommt, ist der Genosse Werner Lamberts vom Politbüro. Ein sonst recht verständiger und umgänglicher, relativ junger Mann. der Kronprinz, so wird gemunkelt. Bald wird er über der libyschen Wüste abstürzen in einem Flugzeug, das ihm der Oberst Gaddafi persönlich zur Verfügung gestellt. Man ist zusammengekommen im Hause des Schauspielers Manfred Krug in der Wilhelm-Wolf-Straße in Niederschönhausen. Einen breit ausladenden, ockergelben Bau, preußisches Spätbiedermeier, in der Garage dahinter ein Teil der kostbaren Oldtimer-Sammlung Krugs. Von Parteiseite neben Lamberts, die Genossen Adamek, Intendant des Fernsehens der DDR, und Eberhard Heinrich, Sekretär der Agitationskommission beim Zentralkomitee, und von den Unterzeichnern der Biermann-Petition die Schauspieler Hilmar Tate, Angelika Domröse, Jutta Hoffmann, der Filmregisseur Frank Bayer, die Schriftsteller Christa und Gerhard Wolf, Dieter Schubert, Heiner Müller, Jurek Becker, Klaus Schlesinger und S.H. Die Debatte geht zunächst um die Frage, war die Ausbürgerung des Wolf Biermann eine plötzliche Entscheidung, gefällt in den Stunden nach seinem Kölner Konzert, oder war sie länger schon vorgesehen? Eine Regierungsentscheidung, betont Lamberts, getroffen erst aufgrund von Biermanns Auftreten. »Das glaube ich dir nicht«, poltert Krug, »du hältst uns wohl für doof.« Was Biermann in Köln von sich gegeben, klagt Lamberts, war feindlich und beleidigend. »Das Lied über die Stasi, das sind unsere Jungen, Arbeiterjungen, wir haben sie erzogen. Und Wandlitz. Zu behaupten, Wandlitz wäre ein Ghetto. Wandlitz hat praktische Gründe, Sicherheit, jawohl.« Weil da ein Swimmingpool genügt für 21 Häuser. Und wir sind nicht isoliert, die Partei ist nicht isoliert. Das ist pure Verleumdung. Kommen Sie mit mir in irgendeinen Betrieb, da werden Sie hören, wie offen die Arbeiter mit uns sprechen. Aber er sei nicht hergekommen, um sich verhören zu lassen. Er wolle wissen ein für alle Mal, wie lange das noch weitergehen solle mit diesen Unterschriften. Und wie lange das mit den bösartigen Erklärungen im neuen Deutschland? Die Gegenfrage. Das, sagte Genosse Heinrich, sei nun nicht mehr zu stoppen. Und er zitiert das hübsche Wort vom normativen Zwang des Faktischen. Und Lamberts redet von den tausenden bitteren Briefen, die beim Zentralkomitee eingelaufen, und vom Zorn der Werktätigen, und spricht zu den Anwesenden gewandt den Satz vom Schutz, den man ihnen nicht lange mehr werde gewährleisten können. Und was musstet ihr euren Spruch an die westlichen Presseagenturen geben? Wo war euer Vertrauen zur Partei? Zu den eigenen Stellen. Das liege an den Zuständen bei uns, hält Christa Wolf dagegen. Gäbe es doch keine wirkliche Öffentlichkeit im Lande. Wolle man also Öffentlichkeit, müsse man Vorlieb nehmen mit der, die sich bietet. Wie sonst solle man antworten, zum Beispiel, auf den empörenden Artikel im Neuen Deutschland? Das Maß sei voll, habe der Leitartikel da geschrieben. Und wer bitte bestimme, wann wessen Maß voll ist? Ihres? Der Genossin Christa Wolf vielleicht auch bald? Und dann, es geht gar nicht mehr um Biermann, es geht um uns. In 3 Wochen werde der ganze Biermann vergessen sein, höhnt Adamek. Und vergessen sein werde auch Frau Domröse, wenn sie 1 Jahr oder 2 keine Rollen mehr gespielt habe. Also Repressalien, sagt einer. Nein, keine Repressalien, verspricht Lamberts. SH schlägt vor, gemeinsam zu überlegen, wie der Fehler, der bei der Ausbürgerung Biermanns offensichtlich gemacht wurde, zu korrigieren wäre, ohne bei der Korrektur neue Fehler zu begehen, mit noch böseren Folgen als der erste gezeitigt. Die Biermann-Erklärung, fordert Lamberts, müsse zurückgenommen werden von den Unterzeichnern, und wenn das nicht, einen Zusatz erhalten, dass man sich von dem Missbrauch distanziere, der im Westen damit getrieben wird. Frank Bayer, Tate, die Domröse, die Hoffmann weigern sich. Auch wir, sagt Christa Wolf, haben ein Gesicht zu verlieren. Druckt unsere Erklärung im neuen Deutschland, sie ist sehr gemäßigt und sie enthält bereits die Distanzierung vom Westen. Ottilie Krug, die Hausfrau, bringt Tee und große Teller mit Schmalzstullen. Alle essen mit Appetit übrigens, soweit zu erkennen. Von den Teilnehmern des Beisammenseins im Hause Krug leben und arbeiten dieser selbst, Tate, die Domröse, die Hoffmann, Jurek Becker und Klaus Schlesinger heute im Westen. Und sie sind nicht die Einzigen, die im Gefolge der Affäre Biermann die Republik verließen. Denn nun beginnen die Verfahren zu laufen, die den Schaden begrenzen sollen und nur neuen Schaden schaffen. Sie ähneln nicht so sehr wie den Anstrengungen des Senators McCarthy, Amerika von gefährlichen Gedanken und von den Hirnen, in denen diese Gedanken entstehen könnten, zu säubern. Dieselben Verhöre, wenn nicht vor einem Kongressausschuss, so doch vor versammelter Parteigruppe. Dieselben Schuldbekenntnisse, dieselben Urteile, Ausschluss, Verdammung, dieselben schwarzen Listen, dieselben Berufsverbote und dieselben widerlichen Loyalitätserklärungen. Die Aktfolge Sünde, Reue, Buße wird zur Routine. Der selige Pater Tetzel, der den Ablasshandel betrieb, bis Luther ihm das Handwerk legte, würde seine Freude gehabt haben. Der böse Volksmund spricht bereits von den zweierlei Ablasszetteln, dem Kleinen und dem Großen. Dem Kleinen, bei dem die Übergabe der Biermann-Petition an die Westmedien bereut wird, und den Großen, bei dem der Sünder total in sich geht, Biermann verflucht, die Maßnahme der zuständigen Behörde begrüßt und jeder Kritik daran abschwört. Angewendet wird das nicht etwa nur gegen die Unterzeichner des Protests, deren Gesamtzahl sich auf kaum mehr als ein paar hundert belaufen dürfte, sondern auch gegen die, die im internen Parteikreis ein Wort riskiert haben, sowie gegen alle, von denen man annimmt, sie könnten sich dem Protest angeschlossen haben, hätten sie nur die Gelegenheit gehabt. Je größer das Netz, desto reicher der Seelenfang. Um Havemann ist Schweigen. Er befindet sich in seiner Datsche in Grünheide unter Hausarrest. Dass die Behörde ihn ab und an beobachten lässt und dass Leute um ihn sind, die über ihn berichten, war so lange schon. Mit der Biermann-Affäre wird die Überwachung permanent. Nach einer Weile lernt man, mit so etwas zu leben. Was da an Material zusammengetragen wird, ist in jedem Fall unwesentlich. Zu einer Anklage sollten die Genossen irgendwann einmal den Prozess zu machen wünschen, bedarf es keiner Beweise. Da reicht das dürftige Gespinst aus dem Hirn eines Staatsanwalts. Man mag es vorziehen, aber das liegt im eigenen Ermessen. Das Innere seiner Seele vor den Horchern zu kaschieren oder vor sich zu üben, im Gespräch mit Dritten, oder seine Freunde zu schützen, indem man sie fallen lässt. Entscheidend ist das alles nicht. Entscheidend ist, dass man die Nerven behält, Gleichmut bewahrt oder zumindest den Gleichmütigen mimt. Der einzige Spaß an dem Spiel ist sowieso, die Kerle zu frustrieren. Das gilt für die sogenannte offene Observation, bei welcher es der Behörde egal ist, ob der Observierte merkt, dass er beobachtet wird. Unter Umständen soll er es sogar merken, da parken die Autos mitsamt Besatzung direkt vor dem Haus oder nur ein paar Schritte entfernt und folgen ihrem Mann, falls der sich irgendwohin begibt, in auffällig kurzer Entfernung. Ein psychologischer Kleinkrieg. Der arme Günther Kunert, Poeten sind sensibler als Romanciers, hält das nicht aus und zieht mit Frau und 7 Katzen nach Itzehoe im Bundeslande Schleswig-Holstein. Auch Sarah Kirsch fühlt sich verfolgt. Bye-bye, Sarah Kirsch. S.H. bringt seinen Observateuren, wenn er Zeit hat, Kaffee zum Wagen. Und dann ist da die konspirative Überwachung, supergeheim, vor allem für den, der da überwacht werden soll. Diese wird gegen S.H. verhängt. Der Grund? Jenes Manifest einer Oppositionsgruppe in der DDR, das damals der Redaktion des Spiegel in Hamburg zugespielt und in dem Blatt veröffentlicht wurde. Das Ding las sich, wie der kleine Moritz sich den Seelenoguss einer innerparteilichen Fraktion vorstellt, die um Gefolgschaft im Lande wirbt, und kein Mensch in der DDR, der je das Odeur der SED in der Nase gehabt, glaubte daran. Es war Spielmaterial, in die Welt gesetzt in der Hoffnung, man könnte, nach der Stümperei im Falle Biermann, doch noch eine organisierte Gruppe von Staatsfeinden aus den Löchern locken. An einem Januarmorgen, in der Nacht hat es geschneit und die Luft war frisch und angenehm, tritt S.H. auf die Straße zu einem Spaziergang und sieht im Schnee neben dem Gartenzaun, halb verdeckt durch das frische Weiß, ein Heftchen liegen. Ein ganz gewöhnliches Schulheftchen. Er überlegt sich noch, soll er es liegen lassen? Dann hebt er es doch auf, öffnet's und findet darin 3 Passbilder, eins ihn selber zeigend, eins seiner Frau, das dritte seinen Freund, den Schriftsteller Klaus Pocher. Dazu ein maschinengeschriebener Brief mit Unterschrift. Er verzichtet auf seinen Spaziergang, blickt sich um nach allen Seiten. Nein, da ist niemand zu sehen. Dann eilt er ins Haus mit seinem Fund, setzt sich an seinen Schreibtisch und liest. Aufgabenstellung. Lose, konspirative Beobachtung. Nur Grünen beobachten. Andere, auch Verwandte, sind relativ uninteressant. PS bzw. PKW-Kennzeichen reicht. Bei Anlaufstellen reicht Straße und Hausnummer. Bekannte Adressen, Becherstraße 20, besonders konspirativ, ist wichtige Kontaktperson, Fragezeichen Mann, Klammer zu, von Havemann. Beobachtungsbeginn den 31.12.77, 18.15 Uhr. Zurzeit war Grün unterwegs, Berlin-Köpenick, Rosenstraße 3, Klammer, Schwiegereltern des Sohnes. 18.55 Uhr, Abfahrt mit Frau, Sohn und Schwiegertochter. 19.10 Uhr, alle ins Wohnhaus, PKW, VW in Garage. Gegen 1.25 Uhr, Licht aus, keine weitere Bewegung. Bei Birke 6.80 kommt gegen 7 bis 37 der Hausmeister. Hat noch keine Ahnung, dass wir im Haus sind. Absprache führen, auf Genossen Kunat und Aktion vom März 77 berufen. Name Lichtenberg Fritz. Am Montag wird Einverständnis der verantwortlichen Genossen Hänsel und Beutin eingeholt. Weitere Unterstützung versichern. 1.1.78, 14.45 Uhr. Mit Trabant 1495, weg, Frau gefahren, grünlich im Auto. Sohn und Schwiegertochter mit ca. 15-jähriger männlicher Person im Auto. Männliche Person in Köpenick-Grünstraße ausgestiegen, nicht weiter beobachtet. Frau mit Sohn und Schwiegertochter weitergefahren Richtung Bahnhof Köpenick und dann weiter Richtung Biesdorf gefahren, dann nicht weiter beobachtet. 17.20 Uhr, Trabant wieder am Wohnhaus. Code 25 übernommen, 2.1.78 von 14 bis 22 Uhr. Von Birke 680 kam Nachricht, 19.26 Uhr stand männliche Person in Haustür von Grün und unterhielt sich mit einer männlichen Person, die an der Gartentür von Grün stand. Diese männliche Person ging in Richtung Straße 901, wurde aber nirgend aufgenommen. Grün saß bei einer Kontrolle im Arbeitszimmer. Im Erdgeschoss saßen drei Personen, vermutlich Sohn, Schwiegertochter und Frau. Ich meine, es lohnt sich. Die Notizen in dem Heft, die teils mit Bleistift, teils mit Kugelschreiber geschrieben, im Wortlaut zu bringen. Sie geben Aufschluss über die Zeit und das Land und auch über den Mann, dem das Bemühen so vieler Aufpasser galt. Birke 680 ist die Codebezeichnung für das Clubhaus eines Rudervereins an der Regattastraße in Grünau, von dessen Dachgeschoss aus man im Winter, wenn die Bäume entlaubt sind, Einblick hat in die eine Seite von Haus und Garten des SH. Die andere Seite ist einsehbar von jener städtischen Gaspumpanlage am Rand des verwilderten Parks an der Tagorestraße, die man mit dem Schlüssel betreten kann und in der wohl die Richtmikrofone und Kameras der Polizei eingebaut waren. Trotzdem, eine Geheimpolizei, die Tarnnamen nicht etwa den eigenen Spitzeln gibt, sondern den Leuten, die sie bespitzeln lässt, und die Buch führt über Mülltonnenbesuche und Schreibfehler auf dem Postamt, und die zum Schluss noch die eigene Kladde verliert, samt zugehörigen Fotos und Dokumenten. Eine solche Geheimpolizei wirkt schon fast wieder sympathisch. Nur gehört sie eher ins Kasperletheater als vor das Haus eines Schriftstellers.